Tagesordnungspunkte 7a bis 7c. Das ist die zweite und die dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Steueränderungsgesetzes 2025. Ich wusste gar nicht, dass Steueränderungsgesetze zu solcher Heiterkeit führen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und es geht um die Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen mit dem Titel Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen und erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung der Abgabenordnung. Wir haben für die Aussprache eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und die Aussprache wird eröffnet von der SPD-Fraktion, vom Abgeordneten Herrn Jens Behrens. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Steuern sind die Grundlage für ein handlungsfähiges Gemeinwesen. Sie finanzieren unsere Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur und stärken den sozialen Zusammenhalt. Gleichzeitig sind Steuern ein Lenkungsimpuls, über den wir zum Beispiel klimafreundliches Verhalten fördern, soziale Gerechtigkeit oder auch Wirtschaftsbranchen stärken können. Mit dem vorliegenden Steuer- und Änderungsgesetz setzen wir genau hier an. Wir entlasten die Gastronomie, stärken Pendlerinnen und Pendler, fördern den Sport, das Ehrenamt und unsere Gewerkschaften. Zukünftig profitieren von der Senkung der Gastromehrwertsteuer neben Restaurants und Bäckereien auch Caterer, die Kitas, Schulen und Krankenhäuser versorgen. Die Preissenkungen können dort direkt an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden oder zur Vermeidung von zukünftigen Preissteigerungen genutzt werden. Als Koalition haben wir uns darauf verständigt, Arbeit spürbar stärker zu belohnen. Unser Land lebt von den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die täglich engagiert ihren Beitrag leisten und oft lange Wege zur Arbeit in Kauf nehmen. Dieses Engagement erkennen wir an und wollen wir belohnen. Deshalb erhöhen wir die Pendlerpauschale auf 38 Cent. Damit setzen wir einen wichtigen Grundstein, dem weitere Schritte folgen werden, wie die im Koalitionsvertrag verankerte steuerliche Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen. Und wenn wir schon bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind, lassen Sie mich gerne an dieser Stelle über unsere Gewerkschaften reden. Denn Gewerkschaften sind es, die täglich für bessere Arbeitnehmerrechte kämpfen. In Deutschland sind ca. 18% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitglied in einer Gewerkschaft. Dies müssen wir stärken. Deshalb freut es mich besonders, dass es uns im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, die Gewerkschaftsbeiträge ab 2026 steuerlich besser zu stellen. Sie können künftig gesondert als Werbungskosten neben dem Arbeitnehmerpauschbetrag geltend gemacht werden. Dies führt nicht nur dazu, dass Gewerkschaftsmitglieder ihre Beiträge künftig immer steuermindernd geltend machen können, sondern setzt auch Anreize, dass sich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gewerkschaften für ihre eigenen Rechte stark machen. Neben den Gewerkschaften ist es vor allem das Ehrenamt, das unser gesellschaftliches Zusammenhalt trägt und stärkt. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die Stärkung der Gemeinnützigkeit, die wir mit dem Steueränderungsgesetz maßgeblich voranbringen. Dazu gehören die Erhöhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen sowie die Aufnahme von E-Sports in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke. Vereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum sozialen Miteinander. Besonders der Sport ist ein zentraler Pfeiler davon. Unsere Sportlerinnen und Sportler, die Deutschland bei den Olympischen und Paralympischen Spielen vertreten, prägen das Bild unseres Landes und sind Vorbildler für viele, gerade für junge Menschen. Um ihre Arbeit besser zu würdigen, verzichten wir zukünftig auf die Besteuerung ihrer Prämien. Alles in allem zeigt das Steueränderungsgesetz, das wir als Koalition verlässlich liefern. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion für die konstruktiven Verhandlungen und lassen Sie uns im kommenden Jahr gemeinsam daran anknüpfen. Vielen Dank und Glück auf.
Für die AfD-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Christian Douglas das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Steuerzahler! Wir beraten heute eine ganze Reihe von Steueränderungen. Ich fange mit dem Positiven an. Die Absenkung der Steuern in der Gastronomie von 19% auf 7% ist ein richtiger Schritt, den wir auch unterstützen. Leider nehmen Sie jedoch Getränke von der Regelung aus, wodurch unterschiedlich hohe Steuersätze bestehen bleiben. Im Sinne der Vereinfachung wären unsere 7% ohne Ausnahmen der bessere Schritt gewesen. Zum Thema Entfernungspauschale. Sie möchten den Betrag auf 38 Cent pro Kilometer anheben. 38 Cent sind jedoch für Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, nicht ansatzweise kostendeckend. Das bestätigen auch die Sachverständigen. Die AfD schlägt daher 50 Cent je Kilometer vor. Wir wollen jedoch nicht die Symptome behandeln, sondern die Ursachen. Da lautet die entscheidende Frage, warum ist Autofahren überhaupt derart teuer geworden? Ein Grund sind immer mehr und immer drastischere EU-Vorgaben. Zwei Topmanager von Stellantis, dem zweitgrößten europäischen Automobilhersteller, sagen, Zitat, die europäischen Regeln führen dazu, dass unsere Autos immer komplexer, schwerer und teurer werden, sodass sich die Menschen sie nicht mehr leisten können. Besonders Kleinwagen, einst das Rückgrat der europäischen Mobilität, sind von den Vorgaben überproportional betroffen. Zitat Ende. Ich habe nachgeschaut. Ein günstiger Kleinwagen, beispielsweise der Kia Picanto, kostete noch 2019 in der Basisausstattung unter 10.000 Euro. Heute liegt die günstigste Variante bei 17.000 Euro, vollgepackt mit Verpflichtungen aus Brüssel. Ein weiterer entscheidender Grund sind selbstverständlich die hohen Steuern. Autofahrer in Deutschland zahlen gleich viermal Steuern. Die jährliche Kfz-Steuer und beim Tanken Energiesteuer, CO2-Steuer und Umsatzsteuer. Bei einem Benzinpreis von 1,70 Euro entfällt über 1 Euro nur auf Steuern, während die tatsächlichen Gesamtkosten für 1 Liter Benzin weniger als 70 Cent betragen. Wir möchten Mobilität insgesamt günstiger machen. Daher fordern wir weniger EU-Bevormundung und Schluss mit der CO2-Steuer. Was den Antrag der Grünen betrifft, sage ich an der Stelle nur so viel. Während Deutschland wirtschaftlich und finanziell voll gegen die Wand fährt, fordern die Grünen tatsächlich genderneutrale Formulierungen in den neuen Steuerformularen. Wir von der AfD hingegen nehmen die wirtschaftliche Situation sehr ernst. Wir haben eine umfassende Steuerreform vorgestellt, die weniger Bürokratie und mehr Freiheit für die arbeitende Bevölkerung und die Unternehmer bedeutet. Unternehmer, die Arbeitsministerin Bärbel Baas allen Ernstes kürzlich zum Feind erklärt hat, gegen den so wörtlich gekämpft werden muss. Liebe Unternehmer, hören Sie ganz genau hin, wer auf Ihrer Seite steht und wer nicht. Wir wollen die Arbeitgeber nicht bekämpfen, sondern unterstützen. Sie sind nicht unsere Gegner, sondern dringend notwendige Treiber für Innovation, Wohlstand und Arbeitsplätze. Frau Baas, wir wollen Deutschland retten, während Sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer spalten und die Axt an unser gesamtes Wirtschaftsmodell anlegen. Treten Sie zurück. Ich gehe noch auf zwei ganz entscheidende Punkte im Gesetzentwurf ein. Gewerkschaftsmitglieder sollen ihren Beitrag künftig zusätzlich zu bestehenden Pauschbeträgen und Werbungskosten vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Was harmlos klingt, bedeutet für die Bürger einen Steuerausfall von satten 160 Millionen Euro, die den Gewerkschaften zugutekommen. Spätestens seit Gründung der AfD wissen wir, dass viele Gewerkschaften sich als politische Aktivisten verstehen. Erst am vergangenen Wochenende in Gießen rief unter anderem der DGB dazu auf, die Gründung unserer AfD-Nachwuchsorganisation zu verhindern. Richtig so höre ich gerade. Ja, wir haben auch ein Recht auf Versammlungsfreiheit, ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Der Sprecher des DGB fordert sogar ein Verbot der größten Oppositionspartei. Das werden Sie von der SPD selbstverständlich auch richtig finden. Wie praktisch, wenn nun dank Hilfe der Regierung und der Grünen 160 Millionen Steuergelder zusätzlich an genau diese Gewerkschaften fließen. Aber den Vogel schießen Sie tatsächlich mit der Änderung der Parteienfinanzierung ab. Während Sie allen Bürgern erklären, Sie müssen den Gürtel enger schnallen, länger arbeiten und Verzicht üben, wollen Sie die Höchstbeträge der steuerlich geförderten Parteispenden einfach mal verdoppeln. Künftig kann jede Einzelperson so bis zu 6.600 Euro jährlich spenden und wird dabei steuerlich massiv subventioniert. Die Koalition bezeichnet das irreführenderweise als Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie. Dabei ist es nichts anderes als ein schamloser Griff in die Staatskasse zugunsten der Parteien. Liebe Kollegen, wir lehnen es ab, dass Sie sich den Staat zur Beute machen, so wie der bekannte Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim es in seinen Werken beschrieben hat. Die übergriffige Vermengung, auch Deep State genannt, findet schon seit vielen Jahren statt. Und zwar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim staatlich finanzierten Kulturbetrieb, bei 100 Millionen für politische Stiftungen und jetzt sprichwörtlich im doppelten Maße bei der hier eingebrachten steuerlichen Privilegierung von Parteispenden. Jeder Demokrat mit staatspolitischer Verantwortung muss diesen Antrag ablehnen. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion der CDU/CSU hat nun der Abgeordnete Herr Dr. Matthias Mittelberg das Wort. Bitte sehr.
Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde gerne ein bisschen wieder auf den Kern der Debatte zurückkommen, auf das, was eigentlich den Inhalt dieses Gesetzes ausmacht. Und hier geht es um ganz wesentliche steuerliche Erleichterung, steuerliche Entlastung für Arbeitnehmer in diesem Land, für Betriebe und für Mitbürger und Mitbürgerinnen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das sind wichtige Vorhaben, die diesen Standort Deutschland weiter voranbringen werden und die die Arbeitsplätze in diesem Land sichern. Und deswegen bringen wir dieses Gesetz heute im Bundestag ein und wollen es heute beschließen. Es geht um die Anhebung der Entfernungspauschale, das wurde gesagt, für Arbeitnehmer, die fleißig sind und die lange Wege zum Arbeitsplatz zurückgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie dabei entlasten. Es geht um eine Umsatzsteuerermäßigung, zielgenau für Speisen in der Gastronomie. Und auch diese Entlastung ist richtig, weil gerade die Gastronomie mit hohen Energiepreisen, hohen Warenpreisen, hohen Arbeitskosten zu kämpfen hat. Und wir deswegen hier auch zielgenau Entlastungen brauchen, damit wir Arbeitsplätze in dieser sehr personalintensiven Dienstleistungsbranche sichern. Darum geht es uns, und deswegen ist diese Maßnahme so richtig und wichtig. Und es geht drittens um die Anhebung der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen. Und auch hiermit entlasten wir sehr gezielt, nämlich das Ehrenamt. Wir reden allwöchentlich sonntags darüber, wie wichtig das Ehrenamt sei, und beschwören das Ehrenamt und müssen uns dann auch fragen, was tun wir ganz realistisch, um dieses Ehrenamt zu fördern und zu entlasten. Und das tun wir heute und hier, indem wir die Pauschalen, die dann steuerfrei sind für Übungsleiter und für Ehrenamtliche, die sich engagieren, indem wir diese Pauschalen erhöhen. Das, was wir heute hier beschließen, reiht sich ein in eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und das ist wichtig, dass wir das mal betonen, mit denen wir die Menschen und die Betriebe in Deutschland jetzt zielgerichtet, steuerlich und im Übrigen auch entlastet haben, um die Wirtschaft wieder zu stärken, um Wachstum zu fördern und um dieses Land voranzubringen. Ich nenne als erstes den Investitionsbooster, den wir schon im Sommer auf den Weg gebracht haben mit den Sonderabschreibungen und der 5-prozentigen Absenkung der Unternehmensbesteuerung. Ich nenne die Maßnahmen, mit denen wir die Energiepreise senken und die jetzt zum 1. Januar in Kraft treten werden, die Senkung der Netzentgelte, die Senkung der Stromsteuer und die Streichung der Gasumlage. Das sind insgesamt Entlastungen von 10 Milliarden Euro im Jahr. Und eine vierköpfige Familie kann damit bis zu 160 Euro an Energiekosten sparen. Das sind reale und greifbare Entlastungen für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Wir setzen uns ein für den Industriestrompreis. Das stärkt zielgenau die Wettbewerbsfähigkeit unserer stromintensiven Industrie. Wir haben den Luftverkehr entlastet, weil es uns lieber ist, dass die Flieger weiter von deutschen Airports fliegen, als dass sie aus wandern und ausweichen auf Standorte außerhalb Deutschlands, auf europäische Nachbarstandorte. Wir wollen diesen Luftverkehr, der auch mit vielen Arbeitsplätzen verbunden ist, hier in Deutschland halten. Wir setzen Anreize für mehr Arbeit mit der Aktivrente, die wir morgen am Freitag beschließen werden. Und ich nenne auch die Aufgabe des starren Verbrennerverbots. Auch das stärkt unsere Wirtschaft, ein enorm wichtiger Schritt, an dem die Bundesregierung sehr intensiv gearbeitet hat und wo wir jetzt vorankommen werden. Wir halten an den Klimazielen fest. Aber wir wollen die Klimaziele erreichen mit einer Strategie, in der wir technologieoffen verfahren und nicht um den Preis, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze in unserem Land gefährden. Beides ist uns wichtig, die Erreichung der Ziele in der Klimapolitik und gleichzeitig die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes. Mit all diesen Maßnahmen schaffen wir die Basis für neues Wachstum und wir sichern Arbeitsplätze in Deutschland. Und deswegen empfehle ich uns allen heute die Zustimmung zu diesem Steueränderungsgesetz. Und die gleiche Empfehlung gebe ich den Bundesländern im Hinblick auf die Beratung im Bundesrat. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Herr Sascha Müller das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines vielleicht erst vorab, Herr Douglas. Was die Erhöhung der Abzugsfähigkeit von Parteispenden betrifft, das habe ich im Ausschuss deutlich gemacht, war ich auch anderer Meinung. Aber gerade die AfD sollte sich beim Thema Parteispenden nun wirklich demütig geben. Aber zum Thema: Das Steueränderungsgesetz hat in den Beratungen noch einige Änderungen erfahren. Und einige gute Regelungen wurden noch mit aufgenommen. Aber man soll ja mal mit dem Positiven anfangen. Deswegen will ich damit beginnen, nämlich die Steuerbefreiung von Prämien für olympische und paralympische Athletinnen und Athleten. Ich finde das, und da rede ich auch im Namen unserer Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt, das ist eine schöne Wertschätzung, ein zusätzlicher Anreiz für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Olympischen und Paralympischen Spielen. Und eine weitere Verbesserung, endlich die Gemeinnützigkeit von E-Sport und die künftig besondere steuerliche Absetzbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen. Künftig profitieren auch Gewerkschaftsmitglieder, die nicht über den Pauschbetrag hinauskommen. Das findet unsere Unterstützung. Wenn Sie aber meinen, dass Sie mit diesen Verbesserungen uns dazu gebracht hätten, dass wir das Gesetz nun insgesamt gut finden, muss ich Sie leider enttäuschen. Denn die aus unserer Sicht falschen Elemente aus dem ursprünglichen Gesetzentwurf werden damit nicht aufgewogen, weshalb wir dem Gesetz als Ganzes nicht zustimmen können. Dazu gehört die einseitige erneute Subventionierung der Gastronomie. Es ist nicht ersichtlich, warum eine einzelne Branche hier eine besondere Behandlung erhalten soll. Und das Gleiche gilt auch für eine weitere Maßnahme in diesem Gesetz, nämlich die Erhöhung der Entfernungspauschale. Die klingt auf den ersten Blick sehr sympathisch. Aber auf den zweiten Blick profitieren vor allem Menschen mit sehr hohem Einkommen und mit langen Pendelstrecken. Andere kommen oft aber und auch mit dieser Erhöhung nicht über diesen Arbeitnehmerpauschbetrag hinaus. Und wenn sie darüber kommen, ist die Steuersparnis gering bis nicht vorhanden. Sie profitieren also kaum oder gar nicht. Es ist schade, dass Sie unserem Alternativvorschlag nicht gefolgt sind, der viel, viel mehr Menschen zugute gekommen wäre, nämlich eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages auf 1.500 Euro. Das hätte auch dazu geführt, dass viele Menschen überhaupt keine Steuererklärung mehr hätten abgeben müssen, und damit hätten auch die Finanzämter entlastet werden können. Es gibt viele Maßnahmen, die Sie beschließen, die nur einzelnen Gruppen zugutekommen. Das sind die Prioritäten, die Ihnen Markus Söder in den Koalitionsvertrag diktiert hat. Mir fehlt die Zeit, das alles aufzulisten. All diese Maßnahmen kosten viel Geld, und die kommen nur einem begrenzten Personenkreis zugute. Und so fehlt dann eben das Geld für Maßnahmen, die allen zugutekommen würden, wie beispielsweise eine Stromsteuersenkung für alle. Und das hier vorliegende Gesetz reiht sich hier ein, und deswegen werden wir es trotz einiger guter Maßnahmen ablehnen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion Die Linke hat Frau Abgeordnete Doris Archelwilm das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetz werden Steuererleichterungen weitgehend mit der Gießkanne verteilt. Die milliardenschweren Kosten gehen zur Hälfte auf die Kappe von Ländern und Kommunen, die natürlich nicht einverstanden sind. Und wir als Linke sind mit dieser Verteilwirkung auch nicht einverstanden.
Das ist meine Meinung.
Liebe Damen und Herren von der Regierungsseite, Sie hatten im Koalitionsvertrag zugesagt, keine weiteren Gesetze zulasten der Kommunen zu machen. Es gilt eigentlich das sogenannte Wer bestellt, der bezahlt Prinzip. Bloß handeln Sie immer wieder dagegen. Damit sollten Sie nach Ihrem ersten Regierungsjahr wirklich aufhören. Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals. Inhaltlich ist das Steueränderungsgesetz eine Sammlung mehr oder weniger sinnvoller Maßnahmen. Die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie auf 7% wurde sehr breit diskutiert. Branchenverbände hatten früh angekündigt, dass die Ersparnis nicht an die Gäste weitergegeben werde. Und Sie als Regierung geben dafür in der Gesetzesbegründung auch komplett freie Fahrt. Ich zitiere, je nachdem, ob und wie stark die Steuersatzreduktion an die Kunden weitergegeben wird, können entweder die Margen der Unternehmen und damit ihre Investitionsspielräume steigen oder die Preise für Gastronomiedienstleistungen sinken. Ja, möglich ist dies oder jenes, aber was ist denn Ihr Ziel? Was wollen Sie denn? Es kann Ihnen doch nicht einerlei sein, ob auch die Verbraucherinnen oder Beschäftigten etwas von der Gastrosubvention haben, ob die bedürftigen Betriebe zuerst und möglichst stark profitieren oder ob große Ketten weiter ihre Profite und ihre Marktmacht steigern und die anderen verdrängen können. Aber Sie geben schauen wir mal vor und wissen dabei, wer am meisten profitiert. Das ist gegenüber der großen Allgemeinheit, die nicht zur umsatzstarken Wirtschaft gehört, schon erschreckend ambitionslos. Auch bei der Entfernungspauschale helfen Sie unteren Einkommensgruppen nicht und Gutverdienern am meisten. Egal, wohin man schaut, Sie müssen endlich Prioritäten setzen, gezielt und gerecht an die Bedürftigsten zu verteilen. Der Nachholbedarf ist nach diesem Jahr wirklich extrem. Die überfälligen Entlastungen für Ehrenamtliche, die begrüßen wir mit Nachdruck. Wir finden, es bräuchte hier sogar mehr. Wir unterstützen auch, dass Beiträge für Gewerkschaftsmitglieder bei der Steuererklärung jetzt stärker berücksichtigt werden. Das ist vernünftig. Möglichst viele Menschen sollten in die Gewerkschaften eintreten. Wir brauchen sie dringend. Was wir in einem Steueränderungsgesetz künftig sehen wollen, ist eine Steuerpolitik der ganz anderen Haltung. Dass Riesenerbschaften nicht geringer besteuert werden als das vererbte Einfamilienhaus, dass Einkünfte aus Börsenspekulationen mindestens besteuert werden wie die aus echter Arbeit. Sie sollten das Grundgesetz ernst nehmen und die Vermögenssteuer wieder einsetzen. Sorgen Sie für Spielräume, um Menschen mit einfachen und mit niedrigen Einkommen zu entlasten, so wie es Sie, diese Menschen nach für Sie viel zu teuren Jahren verdient haben. Vielen Dank.
Für die Fraktion der SPD hat der Abgeordnete Herr Ingo Vogel das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über das Steueränderungsgesetz 2025 und ich möchte mich dabei auf eine Maßnahme fokussieren, die in der öffentlichen Diskussion durchaus auch kritisch gesehen wird, nämlich die dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie. Und das ist, wie Sie wissen, kein traditionell sozialdemokratisches Prestigeobjekt. Das ist wohl wahr. Es wird kritisiert, dass große Ketten besonders profitieren und dass der Staat hier erhebliche Mittel in die Hand nehmen muss. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Ich komme aus der Stadt Essen und für unsere Innenstädte und Stadtteile und lokalen Betriebe hat diese Maßnahme handfeste sozial- und strukturpolitische Effekte, die wichtig sind. Natürlich. Die großen Franchise-Ketten der Systemgastronomie zum Beispiel werden auch ohne diese Maßnahme weiter existieren. Die Frage ist vielmehr, wie geht es denn den kleinen und mittleren Betrieben, die unsere Stadtteile prägen, den Restaurants und Imbissen in den Stadtteilen und Mittelzentren? Gerade diese Betriebe stehen unter enormem Kostendruck, hohe Energiepreise, gestiegene Löhne, Lieferengpässe und Mieten. Und sie haben nicht die großen Reserven und wie die vergleichbaren Ketten. Viele kämpfen ums Überleben. Und für die Stadt Essen und überall gilt, wenn diese Läden schließen, verliert ein Stadtteil nicht nur einen Ort zum Essen gehen, sondern ein Stück Öffentlichkeit und Nahversorgung, aber auch Geselligkeit und Miteinander. Und darum ist diese Maßnahme für die lokale Gastronomie sehr, sehr wichtig. Und noch ein Punkt ist uns persönlich sehr, sehr wichtig. Die Gastronomie beschäftigt viele Menschen, die sonst vielleicht Nicht-Arbeit finden. Hier geht es um Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, Menschen ohne Berufsabschluss, Geflüchtete, Menschen mit Brüchen im Lebenslauf und, wie eben schon gehört, die vielen Auszubildenden in dieser Branche. Eine stabilere wirtschaftliche Lage dieser Betriebe hilft, genau diese Arbeitsplätze zu sichern. Und das ist kein Luxus, sondern ein sozialpolitischer Aspekt. Und wir wollen diese Beschäftigungschancen erhalten, gerade für Menschen, die sonst nicht so viele Alternativen haben. Und die Stadt Essen steht wie viele andere Städte vor der Frage, wie wir unsere Innen- und Stadtteilzentren attraktiv und lebendig halten. Leerstand zieht Leerstand nach sich, Gastronomie wirkt dem entgegen. Ein Restaurant oder ein Café in der Innenstadt sorgt abends für Licht, für Laufkundschaft, für Sicherheit und für Zusammenhalt. Und wenn wir solche Betriebe verlieren, wird es deutlich schwerer, die Stadtteile zu stärken. Die Absenkung der Mehrwertsteuer hat also auch eine strukturpolitische Komponente. Sie hilft, urbane Räume lebendig zu halten und bietet ländlichen Regionen soziale Treffpunkte. Und wir sorgen damit auch für etwas weniger Bürokratie. Heute ist die Regelung durchaus kompliziert. Ein Menü kostet je nach Teller, Besteck oder Stehtisch 7 oder 19%. Das versteht niemand mehr. Und das ist insbesondere für kleinere gastronomische Betriebe eine unnötige Belastung. Die Reform schafft hier klare Regelungen und kurz reduziert bürokratischen Aufwand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Maßnahme hat Schattenseiten, denn sie kostet Geld. Aber sie hilft konkret dort, wo Gastronomie ein Teil der städtischen Infrastruktur ist, in Essen und überall sonst. Sie unterstützt kleine und mittlere Betriebe, stabilisiert Arbeitsplätze, stärkt die Stadtteile und reduziert ungerechtfertigte Komplexität. Es ist eine Maßnahme mit sozialer und lokaler Wirkung. Das sollten wir anerkennen. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion der AfD hat Frau Abgeordnete Diana Zimmer das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns auch mit einem Antrag der Grünen. Und ich gebe zu, dieser Antrag gibt viel her, nur nichts, was Deutschland besser oder gerechter macht. Schauen wir uns die Kernpunkte mal genauer an. Sie behaupten ernsthaft, die Pendlerpauschale müsse reformiert werden, weil vor allem Männer davon profitieren, da sie weiter zur Arbeit fahren als Frauen. Damit sichern Sie sich den Preis für das absurdeste Argument des Tages. Herzlichen Glückwunsch. Was hat das aber mit Steuergerechtigkeit zu tun? Wer Entlastungen danach bewertet, welchem Geschlecht sie nutzen, macht keine Steuerpolitik, sondern Identitätspolitik. Und sie hilft nicht, die schadet. Wir brauchen weder Klassenkampf noch einen Krieg der Geschlechter. Weiter geht's. Sie wollen ein einkommensunabhängiges Alleinerziehendengeld einführen, zusätzlich zum Kindergeld, völlig unabhängig vom Einkommen. Wie wollen Sie eigentlich Ihren Wählern erklären, dass ein Alleinerzieher mit 5.000 Euro brutto im Monat nur einem Kind zusätzlich zum Kindergeld jeden Monat ein Alleinerziehendengeld erhalten soll? Einkommensunabhängig. Das ist doch Irrsinn. Auch das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Es wirkt, als würden Sie Anreize für Scheidungen schaffen wollen. Dazu passt auch Ihre grundsätzliche Forderung, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Sie und Ihre linke Woke-Agenda wollen traditionelle Familien zerstören. Wir dagegen wollen Sie unterstützen, indem wir aus dem Ehegattensplitting ein Familiensplitting machen. Das heißt, je mehr Kinder, desto weniger Steuern. Ab dem dritten Kind soll die Einkommensteuer entfallen. Und während das Wachstum in Deutschland stagniert, wollen Sie weitere Sozialgelder schaffen, statt Ausgaben zu reduzieren. Nächster Punkt. Sie möchten emissionsfreie dienstliche Fortbewegungsmittel, Fahrräder, E-Scooter, E-Roller, alles bis 8.000 Euro Bruttolistenpreis steuerfrei stellen, sofern sie auch privat genutzt werden dürfen. Grüne Klientel, Politik pur. Wer profitiert davon? Menschen in urbanen Zentren, nicht die Pendler auf dem Land, denen Sie gleichzeitig die Pendlerpauschale wegnehmen wollen. Gerecht ist daran nichts. Weiter fordern Sie in amtlichen Formularen und Portalen wie Elster verpflichtend geschlechtsneutrale Formulierungen inklusive der Kategorie divers einzuführen. Und spätestens hier ist klar, Ihr Antrag hat mit Steuerpolitik ungefähr so viel zu tun wie Ihre Genderpolitik mit gesundem Menschenverstand. Ein besonderes Highlight haben Sie sich zum Schluss aufgehoben. Sie wollen Demokratie und Gleichwohl stärken, indem Sie Gewerkschaftsbeiträge steuerlich fördern. Auch das reine Klientelpolitik. Und wenn Sie hier von Demokratie stärken sprechen, wissen wir doch ganz genau, was Sie meinen, Sie wollen doch den Wählerwillen von inzwischen rund 27% der Wahlberechtigten in Deutschland ausgrenzen. Sie wollen unsere demokratisch gewählte Partei delegitimieren, politisch isolieren und am liebsten verbieten. Doch Ihre Vorstellung von Demokratie hat am vergangenen Samstag in Gießen ihre Fratze gezeigt. Blockaden, vermummte, verletzte Polizisten, gezielte Gewalt gegen Andersdenkende und aus ihrem politischen Lager. Kein klares Wort der Distanzierung, kein Aufruf zur Deeskalation. Lieber wird mitgelaufen und mitgemacht. Sogar liberale Journalisten wie Paul Ronsheimer werden als Nazi beschimpft. Sie reden von Demokratie. Aber wenn Millionen Menschen die AfD wählen, dann ist das für sie kein Ausdruck des Volkswillens, sondern ein Fehler, den man bekämpfen muss. Das ist nicht demokratisch, das ist blanke Doppelmoral, es ist ein Angriff auf die politische Kultur und den gesellschaftlichen Frieden unseres Landes. Während Sie mit CO2-Bepreisung, Kernkraftfeindlichkeit und ideologischer Verbotspolitik für angebliche Klimagerechtigkeit kämpfen, geht unsere Volkswirtschaft zu Hunde. Und mit Ihrem Antrag liefern Sie keine Kurskorrektur ab, sondern ein planwirtschaftliches Weiter-so in die Depression. Ich könnte noch Dutzende Punkte aus Ihrem Antrag nennen, aber die Richtung ist klar. Ihr Antrag ist schlecht, schlecht für Deutschland, schlecht für die Bürger und gerecht schon gar nicht. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wie Sie hier oben sitzen, wenn Sie echte Steuergerechtigkeit wollen, wenn Sie eine Politik für dieses Land wollen, dann wählen Sie die AfD, und wir lehnen diesen Antrag entsprechend entschieden ab. Vielen Dank.
Für die Bundesregierung hat Frau Staatsministerin beim Bundeskanzler Dr. Christiane Schenderlein das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie soll ich das alles schaffen? Mir wächst die Bürokratie über den Kopf. Ich sitze am Schreibtisch mehr, als dass ich auf dem Sportplatz stehe. Diese Sätze hören wir alle, wenn wir in unseren Wahlkreisen mit Vereinen und Ehrenamtlichen sprechen. Und ich kann Ihnen sagen, die Ehrenamtlichen haben recht. Daher haben wir uns im Koalitionsvertrag auf den Zukunftspakt Ehrenamt verständigt. Und die Bundesregierung liefert mit konkreten Maßnahmen. Wir bauen Bürokratie ab und schaffen finanzielle Verbesserungen. Heute beschließen wir das Jahressteuergesetz 2025. Damit erhöhen wir Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale und weiten die Haftungsprivilegierung aus. Wir halten Wort. Darüber hinaus heben wir die Freigrenzen für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an und schaffen in der Sphärenaufteilung mehr Freiheit. Das hilft unseren Vereinen und motiviert sie, Feste und Sportwettkämpfe zu veranstalten. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag für ein funktionierendes Vereinsleben vor Ort und verbessern die wirtschaftlichen Bedingungen für unsere Engagierten. Die Ansiedlung der Ehrenamtspolitik im Bundeskanzleramt war eine gute Entscheidung. Das Thema ist so weitreichend, dass ganz viele Ministerien damit befasst sind. Aber mir als Staatsministerin kommt die Aufgabe zu, alle an einen Tisch zu holen, damit wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Die steuerlichen Entlastungen sind dabei nur ein erster Schritt. Wir planen weitere Verbesserungen im Vereinsrecht, im Datenschutz, im Zuwanderungsrecht. Wir arbeiten bereits daran. Das heißt, es ist heute erst ein Auftakt, aber noch nicht das Ende. Wichtig ist, dass es bei den Ehrenamtlichen spürbar vor Ort ankommt. Das ist die notwendige Anerkennung und Wertschätzung, die wir den Ehrenamtlichen zukommen lassen. Konkrete praktische Verbesserungen, die Ihnen Gestaltungsfreiräume eröffnen. Und diese können dann die Ehrenamtlichen für ihr eigentliches Engagement nutzen. Dem Fußballtraining, den Seniorencafé im Jugendparlament. All das macht unser Land lebens- und liebenswert. Morgen findet der Internationale Tag des Ehrenamts statt. Dieser Tag gehört allen freiwilligen Engagierten. Es ist mir eine große Freude, dass ich morgen Nachmittag den Deutschen Engagementpreis verleihen darf. Damit machen wir die überwältigende Leistung der vielen Engagierten in Deutschland beispielhaft sichtbar und sagen herzlich Danke. Danke für dieses großartige Engagement, was Sie in unserem Land leisten. Kürzlich haben wir den Familien- und Freiwilligen-Survey vorgestellt. 27 Millionen Menschen organisieren und engagieren sich regelmäßig in Deutschland. Aber wir sehen auch, es gibt immer noch große Potenziale, vor allem bei jüngeren Menschen, aber auch bei älteren, bei Menschen mit Migrationshintergrund. All jene wollen sich auch für unsere Gesellschaft einbringen und diese Schritt für Schritt besser machen. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Ehrenamtlichen, mit der Politik, aber auch mit der Wirtschaft und selbstverständlich mit der Verwaltung. Unser Ziel ist es, das Ehrenamt noch attraktiver zu machen. Denn Ehrenamt ist sinnstiftend, erfüllt und rettet Leben und schafft vor allem eins, bringt die Menschen wieder zusammen. Und all das brauchen wir in diesen angespannten Zeiten. Das Ehrenamt ist so ein kostbarer Schatz. Herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und möchte Sie alle auch dazu einladen, an den Verbesserungen für das Ehrenamt mitzuwirken.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Herr Stefan Schmidt das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere zwei Schlagzeilen. Pro Mehrwertsteuersenkung und die Hoga bekräftigt Forderung nach 7%. Diese Schlagzeilen stammen aus einer Zeit lange vor der Corona-Krise, lange vor dem russischen Angriffskrieg. Die Mehrwertsteuer zu senken, das fordert die Branche schon seit vielen Jahren. Das ist auch ihr gutes Recht. In Markus Söder hat die Gastrobranche aber endlich jemanden gefunden, der sich ihrer Forderung nach dauerhafter Steuersenkung hat aufschwatzen lassen und der sie durchgesetzt hat. Die Gastronomie jubelt und inszeniert Markus Söder als Superman. Das ist nicht nur peinlich, sondern ein finanzpolitisches Desaster. Die Steuersenkung kostet Bund und Ländern ca. 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das Tragische: Kaum jemand geht davon aus, dass davon ein positiver Impuls für unsere Wirtschaft ausgeht. Im Gegenteil, der IWF hat im Rahmen seiner Analyse die Bundesregierung erst letzte Woche gewarnt. Ich zitiere: Kostspielige und verzerrende Maßnahmen wie etwa reduzierte Mehrwertsteuer für bestimmte Sektoren sollten vermieden werden. Mit anderen Worten, die Steuersenkung ist nichts anderes als ein milliardenschweres Lobbygeschenk. Es liegt auf der Hand. Mit dem Steuergeschenk wollen sich CDU und CSU für die üppige Unterstützung aus der Branche bedanken. Und die Branche behält das auch gerne. Anders als von der Union immer versprochen, ist nämlich klar, mit der Steuersenkung wird das Schnitzel im Wirtshaus weder billiger noch besser. Und die Bedienung profitiert auch nicht davon. Für uns Grüne ist klar, statt weiterer Steuerermäßigungen sollten wir endlich eine ganzheitliche Reform der Mehrwertsteuer angehen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat Herr Abgeordneter Christian Görke das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gönne ja der Union und Herr Dr. Mittelberg ihre Erfolgsbesoffenheit durch das permanente Aufzählen ihrer vermeintlichen steuerpolitischen Erfolge. Irgendwie müssen Sie ja von Ihren schlechten Umfragewerten ja ablenken. Aber lassen Sie mich eines zu Ihrer Mehr der Senkung noch mal der Körperschaftsteuer sagen. Diese Unternehmenssteuersenkung kommt uns teuer zu stehen. Die Prognosen sagen massive Steuermindereinnahmen von sage und schreibe 220 Milliarden Euro bis 2038 für den Bund, für die Länder und für die Kommunen voraus. Und sie führt eben nicht zu einem Mehr an Investitionen. Nach jeder Unternehmenssteuerreform ging es mit der Wirtschaftsleistung bergab. Vor der letzten Reform wurden über 20% der Wirtschaftsleistung privat investiert. Nach der Unternehmenssteuerreform waren es nur noch 17%. Und jetzt kommt's. Die Steuersenkung kam aber woanders an. Zu 3/4% bei den obersten 1% der Deutschen. Obersten, reichsten 1% der Deutschen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es hilft der Wirtschaft nicht,
Die braucht nämlich viele Kunden. Aber wer soll einkaufen, wenn der Geldbeutel leer ist? Und damit sind wir auch schon bei der Pendlerpauschale. Ihre viel gelobte Pendlerpauschale ist und bleibt unfair. Denn bei gleichem Arbeitsweg bekommt die Chefärztin in der Uniklinik in Cottbus viel mehr heraus, als die Krankenschwester. Dabei zahlen beide das Gleiche für Benzin und das Bahnticket. Und das ist ungerecht, meine Damen und Herren. Besonders schlecht ist die Pendlerpauschale bei Teilzeitbeschäftigten. Denn es gilt keine Steuerzahlung, auch keine Pendlerpauschale. Und kommen Sie mir nicht mit dieser Hilfskrücke der sogenannten Mobilitätsprämie, die Sie im Gesetzentwurf haben. Die gilt weiterhin erst ab dem 21. Kilometer, also nur für Fernpendler. Und die Folge ist, und das wurde durch meine Anfrage bei der Bundesregierung deutlich, dass lächerliche 150.000 Menschen diese nur in Anspruch nehmen können, obwohl es eine Dreiviertelmillion Menschen gibt, die wenig Einkommen haben und mehr als 10 Kilometer zur Arbeit fahren. Die gehen nämlich leer aus. Ihre Mobilitätsprämie, die Sie jetzt verlängern, meine Damen und Herren der Koalition, ist ein Witz. Und deshalb schlagen wir als Linke vor, ab dem ersten Kilometer unabhängig vom Einkommen, dass alle das Gleiche ausbezahlt bekommen. Und unser Mobilitätsgeldsystem hätte die Krankenschwester genauso viel wie die Chefärztin. Und das wäre gerecht. Und das ist nicht nur ein Vorschlag von uns. Dieser Vorschlag eines Mobilitätssystems wird jetzt von dem DGB, dem Bundesumweltamt, dem Sozialverband in Deutschland, der EKD, dem BUND und dem VCD unterstützt. Und deshalb ändern Sie Ihren steuerpolitischen Kurs. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Frauke Heiligenstadt das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit diesem heute zu beschließenden Gesetz setzen wir ein ganz, ganz wichtiges Signal. Denn wir entlasten die Menschen, die unser Land jeden Tag am Laufen halten. Wir stärken das Ehrenamt und gemeinnützige Aufgaben. Und wir stärken die Gewerkschaften und damit die Mitbestimmung in unserem Land. Und der Bundesfinanzminister hat gesagt bei der Einbringung, wir lassen die Menschen mit den gestiegenen Kosten nicht allein. Genau darum geht es. Die Energiekrise, die Inflation, die hohen Preise im Alltag, das alles trifft nicht abstrakt irgendeine Zahl von Haushalten. Es trifft die Kollegin im Schichtdienst, den Busfahrer, die Erzieherin, die Kassiererin oder die Krankenschwester. Ich selbst zum Beispiel komme aus dem ländlichen Raum in Südniedersachsen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, jeden Tag mehr als 20 Kilometer oder mehr noch von einem Dorf in die nächste Stadt zur Arbeit zu fahren. Deshalb ist die Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer auch keine Kleinigkeit, sondern eine spürbare Entlastung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in Richtung des Kollegen Görke, ja, ganz ehrlich, auch 150.000 Menschen, die in den Genuss der Mobilitätsprämie kommen können, sind für uns keine Kleinigkeit, sondern auch wichtig. Und außerdem stärken wir mit diesem Gesetz auch diejenigen, die unseren Zusammenhalt in der Gewerkschaft organisieren, die für den Kitt in unserer Gesellschaft organisieren, die für den Kitt in unserer Gesellschaft stehen. Die Übungsleiterin im Sportverein, den Trainer der A-Jugendfußballmannschaft, die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, in der Kultur, in der Nachbarschaftshilfe, bei den Kirchen, bei den Rettungsdiensten oder auch bei der Feuerwehr. Mit höheren Pauschalen und besseren Regeln für diese gemeinnützigen Organisationen sagen wir, eure Arbeit ist uns mehr wert als warme Worte. Sie verdient konkrete Anerkennung im steuerlichen Kontext. Und ich sage es auch ganz deutlich, ein besonderer Erfolg meiner Fraktion in dieser Koalition ist die Besserstellung auch der Gewerkschaftsmitglieder. Künftig können Beiträge zu Gewerkschaften zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag geltend gemacht werden. Und das ist eine echte, eine spürbare Entlastung. Nicht nur auf dem Papier. Wer Mitglied einer Gewerkschaft ist oder vielleicht auch zukünftig wird, wer sich organisiert, wer sich an Tarifverhandlungen beteiligt, trägt dazu bei, dass Löhne steigen, Arbeitsbedingungen besser werden und die Mitbestimmung stark bleibt und auch die Tarifbindung stark bleibt. Im Übrigen auch an die Rechtsaußenpartei gerichtet, dass unsere Demokratie stark bleibt in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer im Betrieb Verantwortung übernimmt, wer für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze sich einsetzt, der wird deutlich steuerlich spürbar entlastet. Und in Zeiten, in denen einige lautstark gegen die da oben schimpfen, setzen wir ein anderes Signal in der Koalition. Wir stärken diejenigen, die sich zusammentun, die solidarisch handeln, die Verantwortung übernehmen, im Betrieb oder im Verein. Das ist im Kern Sozialdemokratie. Dieses Gesetz ist deshalb ein ganz klares Bekenntnis dafür. Wir stehen klar an der Seite der hart arbeitenden Menschen. Wir stehen zum ländlichen Raum, wir stehen zum Ehrenamt und zu den Gewerkschaften.
Wir stehen zur dafür Redezeit. Herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Für die Fraktion der AfD hat Herr Abgeordnete Thomas Fetsch das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, bereits vergangene Woche hatte ich im Rahmen meiner Plenarrede zur Haushaltsdebatte den digitalen Sündenfall des Bundestags aus dem Jahressteuergesetz 2024 angesprochen, mit dem damals die Kommunikation von Rechtsanwälten mit der Finanzverwaltung über das besondere elektronische Anwaltspostfach handstreichartig verboten wurde. Ich hatte den Eindruck, meine Anmerkungen seien zumindest von Justizministerin Hubig gehört worden. Umgesetzt sehe ich meine Anregung allerdings nicht. Diese Nichtbeachtung ist man als Mitglied der AfD-Fraktion natürlich gewohnt. Den Schaden haben hier allerdings vor allem die steuerberatenden Berufe und deren Mandanten, also potenziell alle Bürger und Unternehmer in unserem Land. Deshalb bringt meine Fraktion an dieser Stelle das Gesetz zur Änderung des § 87a Abgabenordnung einfach selbst ein. Zugegebenermaßen geht es dabei nicht um einen großen Rettungsplan für Deutschland. Nebenbei bemerkt, einen solchen hatten wir im Grunde letzte Woche vorgelegt in Form unserer Änderungsvorschläge zum Haushalt 2026. Allerdings ist auch unser heutiger Vorschlag nicht unbedeutend. Geht es hier doch ganz im Sinne der von der Bundesregierung verlautbarten Digitalisierungsbestrebungen darum, Finanzverwaltungen und Rechtspfleger an entscheidender Stelle effektiv zu digitalisieren und den Rechtsverkehr zu vereinfachen. Liebe Koalitionäre, Sie haben hier die einfache Möglichkeit, sich unserer Initiative ganz geräuschlos anzuschließen. Damit kämen Sie zugleich entsprechenden Forderungen von Bundesrechtsanwalts- und Bundessteuerberaterkammer nach. Und wenn Sie diese Argumente immer noch nicht überzeugen sollten, dann vielleicht, dass der vormalige Bundesfinanzminister einer inzwischen fast schon vergessenen Partei, Christian Lindner hieß er übrigens, mit seinem damaligen Entwurf zum Jahressteuergesetz 2024 unsere heutige Auffassung ganz offensichtlich teilte, sich aber am Ende kurzsichtigen Interessen der Länder beugte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum die Steuerverwaltungen, Rechtsanwälte und Steuerberater über deren besondere Berufspostfächer anschreiben dürfen, diese umgekehrt die Finanzverwaltungen aber nicht. Zu bedenken ist bei dieser Betrachtung zudem, dass im gerichtlichen Verfahren zwischen den Beteiligten die elektronischen Postfächer wiederum ausschließlich zugelassener Kommunikationsweg sind. Es liegt also eine nicht nachvollziehbare Unwucht im digitalen Kommunikationssystem vor. Grundlage dieser Entscheidung war die Unfähigkeit und der Unwille der Länder im Rahmen der digitalen Behördenkommunikation, die ihrerseits nötigen organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen. Das ist schlicht ein Unding. Der Verweis auf die mögliche Kommunikation über Elster wird den praktischen Anforderungen schlicht nicht gerecht. Probieren Sie es einfach einmal. Es ist ein Unding. Es gibt hier nur einen sinnvollen Weg. Räumen Sie Rechtsanwälten wieder die Möglichkeit ein, über ihr elektronisches Berufspostfach außergerichtlich mit der Finanzverwaltung zu kommunizieren, und streichen Sie § 87 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung, und sinnvollerweise ermöglichen Sie Steuerberatern, dasselbe dann gleich über das digitale Berufspostfach zu kommunizieren, durch zusätzliche Streichung von § 11 Absatz 2 Satz 2 der Steuerberaterplattform und Steuerberaterpostfachverordnung. Vielen Dank.
Danke sehr. Ja. Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat der Abgeordnete Fritz Günzler. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Steueränderungsgesetz 2025, das wir heute beraten, fügt sich ein in ein ganzes Maßnahmenpaket, das wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und das wir sukzessive im Deutschen Bundestag umsetzen. Wir werden bis zum Ende dieses Jahres alleine aus dem Bereich der Finanzen, Finanzmarkt, Steuerbereich 14 Gesetze verabschiedet haben. Das zeigt, dass diese Koalition funktioniert und dass diese Koalition handelt und dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne bringen werden, meine Damen und Herren. Und das Steueränderungsgesetz hat verschiedene Facetten, die heute auch in der Debatte schon alle angesprochen worden sind. Es geht um die Entfernungspauschale von 38 Cent ab dem ersten Kilometer. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, wenn Sie immer wieder sagen, ja, da werden die höheren Einkommen mehr entlastet als andere Einkommen, dann beschäftigen Sie sich doch bitte mal mit dem Einkommensteuertarif. Wir haben einen progressiven Einkommensteuertarif. Da ist es nur logisch, dass der, der mehr bezahlt, auch eine höhere Entlastung bekommt. Im Übrigen, wenn Sie Ihren Arbeitnehmerpauschbetrag erhöhen würden, hätten Sie den gleichen Effekt. Sie widersprechen sich in Ihrer eigenen Argumentation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Umsatzsteuer auf zur Gastronomie. Also, da haben wir ja auch vieles gehört. Ich will Ihnen nur sagen, 3 Millionen Arbeitsplätze, 50.000 Auszubildende in diesem Bereich. Wir haben darüber gesprochen, dass gerade Menschen, die schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind, dort einen Arbeitsplatz finden. Das ist ein sozialer Mittelpunkt in vielen Orten, dass wir noch Gastronomie haben. Und lieber Herr Kollege Schmidt, das Schnitzel wird nicht billiger. Bloß wenn wir es nicht machen, bekommen Sie bald gar kein Schnitzel mehr, wenn Sie es bei den Grünen überhaupt essen dürfen, lieber Kolleginnen und Kollegen. Also von daher sind wir da auf dem richtigen Weg, auch diese Branche zu entlasten und diese Branche mitzunehmen. Und wir machen das weiter beim Gemeinnützigkeitsrecht. Wir haben 600.000 Vereine in Deutschland. Das Ehrenamt ist wirklich das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir haben 90.000 Sportvereine. Und dann ist es richtig, dass wir dort die Ehrenamtspauschale erhöhen, dass wir die Übungsleiterpauschale erhöhen. Das sind wichtige Dinge, die wir umsetzen. Aber auch wenn Sie mit Vereinen sprechen, die Frau Ministerin hat es, Staatsministerin hat es ja angesprochen. Die Vereine wollen gar nicht zwingen diese Übungsleiterpauschale. Die ist auch gut. Auch nicht die Ehrenamtspauschale erhöht. Sie wollen weniger Bürokratie haben im Vereinswesen. Finden Sie doch noch überhaupt mal einen Schatzmeister, der bereit ist, in einem Verein dieses Amt zu übernehmen. Und da setzen wir an, was die Stichworte machen. Die sind zwar nicht spannend. Sphärenveränderung zwischen Zweckbetrieb und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Zeitnahe Mittelverwendung. Also wir machen wirkliche Bürokratieentlastung für die Vereine. Und das ist das richtige Signal, was wir da senden, meine Damen und Herren.
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen Bündnis 90 Die Grünen zu.
Sehr gerne.
Bitte sehr.
Habe ich noch ein bisschen mehr Redezeit hier?
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben schon wieder gerade darüber gesprochen, dass Sie mit diesem Gesetz ja die Gastronomie entlasten wollen. Sie schieben vor, dass Sie das Essengehen günstiger machen wollen. Wahrscheinlicher ist aber, dass es sich hier um ein Lobbygeschenk an McDonald's und Co. handelt, die mit über 350 Millionen Euro im Jahr davon profitieren, Geld, was der Bund weniger hat. Hier hat sich Markus Söder durchgesetzt, und ich frage mich wirklich, wann der erste Markus Söder-Burger bei McDonald's angeboten wird. Und meine Frage an Sie ist, wäre es nicht viel gerechter, die Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel zu reduzieren, anstatt hier sozusagen einzelne Bereiche sich herauszupicken?
Herr Kollege, wenn Sie Ihre Frage nicht schon längst vorbereitet hätten, bevor ich überhaupt geredet habe, dann hätten Sie auch gemerkt, dass ich nicht davon gesprochen habe, dass die Preise sich gesenkt werden in der Gastronomie. Ich glaube, das ist ein Stabilisierungsprogramm, und wir verhindern damit weitere Kostensteigerungen, die notwendig wären, weil die Energiekosten gestiegen sind, weil der Materialeinsatz gestiegen ist, weil die Personalkosten steigen. Von daher braucht die Gastronomie unsere Hilfe. Und wenn Sie jetzt immer die mehr von der Systemgastronomie erzählen, ich will Ihnen mal sagen, da sind über
150.000 Beschäftigte in der Systemgastronomie. Übrigens ist das teilweise Mittelstand, weil das sind Franchise-Nehmerinnen und Nehmer, die dort ihren Beitrag leisten und die Arbeitsplätze auch schaffen. Und auch in der Systemgastronomie gibt es nicht nur den Quick-Service, den wir so kennen mit dem Burger King und dem McDonald's und anderen, sondern auch den Full-Service, wenn Sie die Osteria und andere Dinge annehmen. Also von daher entlasten wir auch, wenn wir die Systemgastronomie entlasten, auch den Mittelstand. Und das müssen Sie bitte auch zur Kenntnis nehmen, Herr Kollege. Und wir werden in Zukunft auch diejenigen, die bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen für uns antreten, dort Sieger werden, Medaillen gewinnen, in Zukunft ihre Prämien steuerfrei stellen. Und von daher ist das auch ein richtiges Signal in die Sportlandschaft, die wir dort senden können. Wir werden E-Sport gemeinnützig machen, in dem Sinne, dass wir klarstellen, dass ein Verein, der eine E-Sport-Abteilung anbietet, nicht mit der Gemeinnützigkeitsanerkennung ringen muss. Und wir machen gemeinsam auch das mit den Gewerkschaftsbeiträgen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Tarifpartnerschaft ist ein Wert. Von daher können wir das machen. Aber zu der Tarifpartnerschaft gehören meines Erachtens, und das sollten wir auch deutlich sagen, nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Arbeitgeber, denen ich sehr dankbar bin, dass sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und jeden Morgen aufstehen, um in ihrem Unternehmen zu arbeiten. Von daher gehört beides zusammen. Und das machen wir hier auch. Und von daher ist es ein gutes Gesetz. Und von daher kann man eigentlich nur zustimmen. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Caroline Otte das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In der kleinen Gemeinde Grünwald in der Nähe von München, da leben ca. 11.000 Menschen. Gleichzeitig haben dort fast 8.000 Firmen ihren Sitz. Das liegt nicht etwa am unternehmerischen Mindset der Leute da vor Ort, sondern daran, dass es die Briefkasten der Tochterfirmen von sehr, sehr großen Unternehmen dorthin treibt. Denn auf den 7 Quadratkilometern Gemeindegebiet, da dürfen sie massiv und vollkommen legal Steuern sparen, Steuern vermeiden. Am Ende entsteht uns als Gesellschaft durch Gewerbesteueroasen wie Grünberg Milliardenverluste. Und während die Manager von Großunternehmen hier ganz selbstverständlich Steuerschlupflöcher nutzen und abkassieren, da steht die Bundesregierung daneben und schaut zu. Was ist das eigentlich für ein Finanzministerium, das das Problem ganz genau kennt und nicht handelt? Was ist das für ein Finanzministerium, das im Steueränderungsgesetz die kleinsten Paragraphen anfasst, aber dieses Steuerschlupfloch nicht endlich angeht? Obwohl im Koalitionsvertrag vereinbart ist, Gewerbesteuerdumping zu bekämpfen. Die kommunale Finanzkrise, die ist jetzt. Die Ministerpräsidentenkonferenz, die tagt heute. Und hier im Bundestag beweist die Koalition, ehrlich gesagt, mit diesem Gesetz einmal mehr, dass sie nicht handeln will. Die Lage vor Ort, die ist ernst. Die Einschnitte, die sind längst spürbar. Vom Kita-Nachmittag über die Buslinie bis zur Seniorenhilfe, das alles ist infrage gestellt. Und jetzt gerade werden kommunale Haushalte aufgestellt. Jetzt gilt es zu handeln. Jetzt gerade werden vor Ort Entscheidungen getroffen. Entscheidungen über die Zukunft des Mietvertrags für den Nachbarschaftstreff. Entscheidungen darüber, wie viel die Saisonkarte fürs Freibad im nächsten Jahr kostet. Entscheidungen über den Zuschuss zur Schuldnerberatung. Jetzt und heute auf der Ministerpräsidentenkonferenz, Herr Klingbeil, jetzt und heute müssen Sie und Ihr Kanzler liefern. Jetzt und heute, denn die Kommunalfinanzkrise, die ist jetzt. Jetzt drohen Einschnitte vor Ort und Sie handeln nicht. Und gestern in der Regierungsbefragung, da haben Sie gesagt, dass Sie ja ganz dankbar sind, wenn wir als Grüne gute Vorschläge machen. Deshalb gerne einmal kurz aufgepasst, ganz genau zugehört. Wir haben als Grüne Fraktion hier einen Antrag eingebracht, ein grünes Sofortprogramm für starke kommunale Kassen. Uns geht es darum, das Konnexitätsprinzip gehört gestärkt, die Altschulden vom Bund übernommen und endlich mehr Geld aus den Steuertöpfen für vor Ort. Das ist unser grünes Sofortprogramm und wir laden Sie gerne ein, sich daran inspirieren zu lassen. Neben all diesen Maßnahmen hätten Sie heute einen ersten Schritt mit höheren Mindeststeuersätzen für die Gewerbesteuer gehen können. Hier haben Sie als Regierung leider eine wichtige Chance vertan.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat Herr Abgeordneter Michael Kiesling das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um unsere Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, brauchen wir zeitgemäße Steuersätze. Deshalb bin ich dankbar für das Steueränderungsgesetz 2025, das zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts, aber auch zur Stärkung des Tourismus beiträgt. Die dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer für unsere Gastronomie ist längst überfällig. Unsere Gastronomen verbinden Kultur und Kulinarik. Sie beleben unsere Ortskerne und sie bringen Menschen zusammen. Sie sorgen für Lebensqualität, sie sorgen für Arbeitsplätze und sie sorgen für lebendige Orte. Sie haben eine besondere Stellung bei uns in der Gesellschaft, gerade am ländlichen Raum, aber auch in der Stadt. Und sie leiden natürlich auch unter den gestiegenen Preisen, den Lohnsteigerungen, den Lebensmittelpreisen. Und den konnten sie nicht, wie meist direkt an die Gäste weitergeben. Deshalb ist es wichtig für die Stabilisierung der Gastronomie, dass man dort Freiraum schafft mit der 7% für die Gastronomie auf Lebensmittel. Preisbeleidigt liegt der Umsatz immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Und deshalb ist es richtig, diesen Trend umzukehren, dass eben nicht weitere gastronomische Angebote im ländlichen Rhein oder auch in den Städten verschwinden, sondern dass die erhalten bleiben. Wir reden immer über die Gastrosteuer, dass wir dort nur Schenkungen durchführen. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir reden viel zu wenig, dass auch weitere Bevölkerungsgruppen entlastet werden. Die Gastrosteuer wirkt sich nämlich auch auf die Gemeinschaftsverpflegung auf, gerade auch für Schulen, Mensen und Kantinen. Und deshalb betrifft es auch Familien und Leute, die täglich essen gehen müssen. Und von dem her ist es ein richtiges Zeichen für unsere Gastronomie und für unsere Gesellschaft. Wir stabilisieren sozusagen die Gastronomie in Deutschland. Und auch das Gerücht, wir bevorzugen die To-Go-Betriebe, auch das möchte ich widerlegen. Denn die To-Go-Betriebe haben ja heute schon die 7%. Wir sorgen dafür, dass die Ungerechtigkeit gegenüber den klassischen Gastronomen aufhört und die mit dem gleichen Steuersatz wettbewerbsfähig bleiben, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich am Schluss meiner Rede auch noch mal Danke sagen, da ich auch ehrenamtlich im Sport aktiv bin, bei mir im Wahlkreis. Es ist ein Riesensignal für die ganzen Ehrenamtlichen, für die Vereine. Es ist nicht nur die Entlastung, die da kommt, sondern es ist ein sichtbares Signal bei der Ehrenamtspauschale, bei der Übungsleiterpauschale für unsere Ehrenamtler, die vor Ort die Gesellschaft zusammenhalten und ein Riesenangebot für unsere Gesellschaft ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Da meinen herzlichen Dank dafür. Das wird viel bringen, gerade wenn man sich ehrenamtlich engagiert, aber auch für die Entlastung der Vereine. Fritz Günzler hat es ausgeführt. Hilft es natürlich viel, wenn man die Bürokratie abbaut. Und ich sage auch mal, wenn der wirtschaftliche Betrieb erst ab 50.000 Euro beginnt, ist es eine Riesenentlastung für die Vereine vor Ort. Da meinen herzlichen Dank dafür. Und da wir über den Tourismus reden, oder ich über den Tourismus rede, muss ich auch sagen, auch im Tourismus haben wir sehr viel Ehrenamtliche. Und die Ehrenamtliche steigert natürlich auch die Qualität vor Ort. Und auch das spürt Tourismus, auch das spürt unsere Wirtschaft. Und von dem her, stimmen Sie für das Steueränderungsgesetz 2065, also ein gutes Signal für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, für unseren Tourismus. Herzlichen Dank.
Und letzte Rednerin in dieser Debatte ist für die CDU-CSU-Fraktion Frau Abgeordnete Anja Karliczek. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 7% Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant und in der Gemeinschaftsverpflegung kommen. Wir haben als Union lange Überzeugungsarbeit leisten müssen. 2022 wurde es im Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Schwarz-Grün schon festgeschrieben. Ich hoffe, das ist gut für die Mehrheitsfindung im Bundesrat. Grün war dabei. Es ist schon oft gesagt worden, aber Wiederholung schadet bekanntlich nicht. Und deshalb will ich noch einmal darauf eingehen, wie groß der Druck auf unsere öffentlichen Wohnzimmer in den letzten Jahren geworden ist. Der Strukturwandel setzt der Branche schon seit Längerem zu, gerade im ländlichen Raum. Tausende Betriebe haben bereits aufgegeben. zu wenig Personal, explodierende Lebensmittelkosten, zu viel Bürokratie, explodierende Energiekosten. Viele Gastronomen drehen den Schlüssel einfach um. Still und leise verschwindet Jahr um Jahr ein Stück deutsche Lebensart. Die Corona-Krise, die Inflation, die konjunkturelle Unsicherheit. Es gibt viele Gründe, die das Gaststättensterben beschleunigt haben. Die Branche war schon immer sehr wettbewerbsintensiv. Von 100 Euro Umsatz beispielsweise bleiben in der Außengastronomie in einer Stadt wie Bremen 3,50 Euro übrig mit sinkender Tendenz. Und das kann nicht gut gehen. Das Reiseland Deutschland braucht Einkehrmöglichkeiten. Und deswegen ist die steuerliche Entlastung ein notwendiger Schritt. Ich möchte noch eine weitere Erwartung ansprechen, die hier immer und immer wieder geäußert wird. Es wird ständig diskutiert, ob das Schnitzel nun günstiger wird. Nein, das wird nicht passieren. Vielleicht gibt es einige Restaurants, die sich das leisten können. Die werden das dann auch tun, die werden ein Zeichen setzen, das ist gut so. Aber für alle anderen gilt, besser ist es, dass das Schnitzel nicht günstiger wird, aber dass noch jemand da ist, der uns eins brät, wenn wir irgendwo einkehren wollen. Wir brauchen Land auf. Ja, das Personal will ordentlich bezahlt werden, und das kann ich nur, wenn ich irgendwoher etwas erwirtschafte, womit ich das Personal bezahlen kann. Das ist doch nicht so einfach so schwer zu verstehen. Wir brauchen Land auf, Land ab, schöne Einkehrmöglichkeiten, Restaurants und Bistros. Denn der schönste Radweg und der tollste Wanderweg ist nichts wert, wenn ich keine Einkehrmöglichkeit mehr habe. Und genau das steht auf dem Spiel. Als Vorsitzende des Tourismusausschusses darf ich an dieser Stelle einmal sagen, ich bin sehr stolz auf das, was unsere Gastronomen und ihre fleißigen Mitarbeiter in diesem Land leisten. Was sie uns Tag für Tag auf den Teller zaubern, ist durch nichts zu ersetzen. Danke für Ihre harte Arbeit. Wir brauchen Sie.
Ich schließe diese Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/04 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/74 und 24/70 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Wir sind mitten in einer Abstimmung, und ich bitte, das auch zu respektieren und nicht Zwischenrufe zu Irritationen werden zu lassen. So, ich halte fest, der Gesetzentwurf ist angenommen worden mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ablehnung von Bündnis 90, die Grünen und der AfD und Enthaltung der Linksfraktion. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wenn ich das noch mal sagen darf, wir sind mitten in einer Abstimmung, und das ist jetzt keine Zeit für weitere Inszenierungen hier, bitte. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Und der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ablehnung von Bündnis 90, die Grünen und der AfD-Fraktion und Enthaltung der Linksfraktion angenommen worden. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7b, Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/04 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19/58 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der AfD-Fraktion angenommen worden bei, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, bei Ablehnung der Bündnis 90 Die Grünen und Enthaltung der Linksfraktion. Tagesordnungspunkt 7c, interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/3025 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ich sehe und höre, dass das nicht der Fall ist. Dann verfahren wir so, wie vorgeschlagen. Und so rufe ich jetzt auf, die Tagesordnung.